Nachdem wir gestern Abend gehört haben, wie das vierte Mosebuch in die Reihe der biblischen Bücher passt, was seine Botschaft ist, und nachdem wir in knappen Zügen uns einen Überblick über den ganzen Inhalt des Buches verschafft haben, anhand einer Gliederung des Buches, wollen wir jetzt zum Teil 1 kommen. Wir haben gestern Abend ebenfalls in knappen Zügen gesehen, wie jener erste Teil zusammengesetzt ist, in dem uns gezeigt wird, wie Gott alles ordnet. Gott ordnet alles, er ordnet alles für sein Volk im Blick auf seine Wohnung, die er unter ihnen aufgerichtet hat. Er wohnt unter den Seinen. Und das ist die unfassbar große, gewaltige Tatsache: Gott wohnt unter uns. Und wir dürfen das Zeugnis seiner Gegenwart unter uns haben und für dieses Zeugnis kämpfen. Wir tragen dieses Zeugnis durch eine Gott und den Seinigen feindliche Welt. Wir wollen aus dem ersten Kapitel die ersten 23 Verse lesen. 4. Mose Kapitel 1, die ersten 23 Verse. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelte der Zusammenkunft am ersten des zweiten Monats, im zweiten Jahre nach ihrem Auszug aus dem Lande Ägypten, und sprach: Nehmt auf die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen aller Männlichen, nach ihren Köpfen. Von 20 Jahren und darüber, jeden, der zum Heere auszieht in Israel, sollt ihr mustern nach ihren Heeren, du und Aaron. Und je ein Mann für den Stamm soll bei euch sein, ein Mann, der das Haupt von seinem Vaterhause ist. Und dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen. Für Ruben: Elizur, der Sohn Schödeurs. Für Simeon: Schelumiel, der Sohn Zurishaddais. Für Judah: Nachschon, der Sohn Aminadabs. Für Issachar: Netanel, der Sohn Zuars. Für Sebulon: Eliab, der Sohn Chelons. Für die Söhne Josefs: für Ephraim: Elishama, der Sohn Ammihuds. Für Manasse: Gamliel, der Sohn Pedazurs. Für Benjamin: Abidan, der Sohn Gideonis. Für Dan: Achieser, der Sohn Amishadais. Für Aser: Pagiel, der Sohn Okrans. Für Gad: Eliasaph, der Sohn Deguels. Für Naphtali: Achira, der Sohn Enans. Das waren die Berufenen der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter. Sie waren Häupter der Tausende Israels. Und Mose und Aaron nahmen diese mit Namen bezeichneten Männer, und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten des zweiten Monats, und sie ließen sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von 20 Jahren und darüber, nach ihren Köpfen, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und so musterte er sie in der Wüste Sinai. Und es waren der Söhne Rubens, des erstgeborenen Israels, ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen, alle Männlichen von 20 Jahren an und darüber, jeder, der zum Heere auszog, ihre Gemusterten vom Stamme Ruben, 46.500. Von den Söhnen Simeons, ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, seine Gemusterten, nach der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen, alle Männlichen, von 20 Jahren und darüber jeder, der zum Heere auszog, ihre Gemusterten vom Stamme Simeon 59.300. Und so geht das weiter. Es werden die 12 Stämme gemustert. Und wenn ihr das Kapitel lest, dann scheint es euch sehr monoton. Es wird für jeden Stamm wiederholt der genau gleiche Wortlaut. Nun, das bedeutet natürlich etwas. 12-mal wird das Gleiche gesagt. Und am Ende merken wir, oder vielleicht schon vor wir am Ende sind, dass jede Bezeichnung, jedes Wort sein bestimmtes Gewicht, seine Bedeutung hat. Ich möchte nur auf einige Ausdrücke jetzt eingehen, nicht auf alle. Gott redet hier in der Wüste, aber er redet auch im Zelte der Zusammenkunft. Und das umreißt die ganze Situation, in der sich das Volk Gottes befindet, wirft ein scharfes Licht auf unseren Stand. Wir sind einerseits in der Welt, wir sind unterwegs zum Ziel, wir sind in lebensfeindlicher Umgebung. Der Herr Jesus nennt als Fürsten dieser Welt nicht sich selbst, sondern den Satan. Und dort, wo er diesen Ausdruck verwendet, Fürsten dieser Welt, charakterisiert er ihn als den Lügner und den Menschenmörder. Das heißt, der, der alles Leben aus Gott zuschütten will, vertilgen will, austreten will, der Satan hasst das Leben. Und darum hasst der Feind Gottes dieses Zeugnis des Lebens, das Gott in der Welt hat, dass er, der lebendige Gott, unter den Seinen wohnt. Wir befinden uns also in lebensfeindlicher Umgebung. Und in unserer Mitte ist die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, die Wohnung Gottes. Er wohnt unter uns. Und das gibt dieser Versammlung der Israeliten, das allein gibt ihm seine einzigartige Bedeutung, dass Gott in ihrer Mitte ist. Sonst wären sie nichts Besonderes. Sonst wären sie viel bedeutungsloser als die Ägypter oder die Babylonier oder die Assyrer, ein kleines Häuflein von unwichtigen Leutchen. Jetzt aber wohnt Gott unter ihnen. Und er redet aus seinem Haus und ordnet alles im Blick auf sein Haus. Setzt alles zu seinem Haus in Beziehung. Und um das zu tun, werden zunächst einmal alle erfasst. Es wird jeder gemustert. Jeder ist in den Augen des Erlöser Gottes wichtig. Jeder wird zur Kenntnis genommen. Jeder wird an seinen Platz gesetzt. Wir lasen im Vers 2, nehmt auf die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern. Das erinnert an die Herkunft. Im Vers 19 steht, sie ließen sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen. Es wurden also jene, die in Israel geboren waren, in diesem Volk geboren waren, zu einem Stamm Israels gehörten, verzeichnet. Die Geburt, auf die Geburt wird zunächst Wert gelegt. Unsere Geburt, wir sind aus Gott geboren. Johannes 3, aus Gott geboren, Vers 5. Oder 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir werden also hier erinnert an unsere Herkunft, an unsere Stellung als Söhne Gottes, des Gottes, der in unserer Mitte wohnt. Aber dann heißt es, es werden nicht alle gezählt, die Frauen werden nicht gezählt, die Kinder werden nicht gezählt. Nun, wir müssen jetzt hier beachten, dass das Alte Testament auf seine Weise spricht. Und in der Sprache des Alten Testaments stehen die Männer, wir können das im Neuen Testament nachher nachschlagen, das Männliche steht für das Verwirklichen der Absichten Gottes. Das Weibliche steht für das mehr passive Empfangen der Segnungen Gottes. Also, es werden nur die Männer gezählt. Im Vers 2, nach der Zahl der Namen alle Männlichen. Lass uns 1. Korinther 15 dazu aufschlagen. Zu diesem Ausdruck, die Männlichen. 1. Korinther 16, Vers 13. Wachet, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Und diese Aufforderung, seid männlich, ist natürlich nicht so zu verstehen, dass die Frauen sich als Männer benehmen sollen. Denn hier sind auch die Schwestern angesprochen. Auch die Schwestern sollen im geistigen Sinn männlich sein. Das heißt, Entschiedenheit, Entschlossenheit zeigen, Kampfbereitschaft, die Bereitschaft zeigen, die Gedanken Gottes zu verwirklichen, auszuleben. Männlich sein, das heißt, entschlossen für Gott handeln. Darum also die Männlichen, das ist ein Erfordernis für solche, die aus Gott geboren sind, wenn sie die Kämpfe Gottes kämpfen wollen, dann können sie nicht passiv bleiben, sondern dann haben sie von Gott einen Auftrag, dann haben sie die Verantwortung, das, was Gott in ihre Hände gelegt hat, auszuführen, auszuüben, für die Wahrheit Gottes zu streiten. Seid männlich, seid stark. Dann im Vers 3 von 20 Jahren und darüber. Also es werden keine Säuglinge in Christus als Streiter für den Herrn angesehen, sondern solche, die gewachsen sind, die zu Jünglingen und zu Kämpfern geworden sind. Lasst uns dazu aufschlagen, 1. Johannes 2. 1. Johannes 2. Verse 12 13 und 14. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Damit beginnen wir alle. Sündenvergebung und das Bewusstsein der Gotteskindschaft. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das sind solche, die 20 Jahre sind. Jetzt im übertragenen Sinn gesprochen. Solche, die gelernt haben, zu widerstehen, zu kämpfen und zu überwinden. Und wir sehen hier, dass Gott erwartet, er erwartet von uns, dass wir nicht Säuglinge bleiben, sondern dass wir irgendwann einmal erwachen für unseren Auftrag, für unsere Aufgabe, für den Dienst, für den Kampf, den er uns verordnet hat und dass wir uns von ihm mustern lassen, einreihen lassen und von ihm verwenden lassen im Kampf für sein Zeugnis. Auf dieser Erde, in dieser Welt. Von 20 Jahren und darüber, und dann steht im Vers 3, wozu? Jeden, der zum Heere auszieht in Israel. Hier nun steht direkt, es geht um das Ausziehen im Heer zum Streit. Und dann beachtet noch dieses im Vers 3, von 20 Jahren und darüber jeden. Gott will jeden. Jeden. Wir können das nicht auf andere abschieben, auf Spezialisten abschieben, auf Prediger, Pastoren und Missionare und Theologen. Ob die alle Kämpfer sind, weiß ich gar nicht. Aber es ist auf alle Fälle falsch zu meinen, es gäbe nur Spezialisten, die dazu berufen seien. Jeder Gläubige, jeder Erlöste sollte dahin kommen, dass er 20 Jahre alt wird, gemustert werden kann und von Gott platziert werden kann, um mitzustreiten, mitzukämpfen für die Sache des Herrn in dieser Welt. Nun, um was für einen Kampf geht es? Um was für einen Kampf geht es? Wir haben in verschiedener Hinsicht und auf verschiedener Ebene zu kämpfen. Wir kämpfen persönliche Kämpfe durch. Darum geht es hier nicht. Es geht hier auch nicht um Gewissenskämpfe und Nöte. Auch um das Ringen darum, bis man zur Heilsgewissheit kommt. Um diese Kämpfe geht es hier nicht. Es geht auch nicht um den Kampf, der im Epheserbrief beschrieben wird. Im Epheserbrief wird uns der Kampf beschrieben, den wir kämpfen müssen, um unsere geistlichen Segnungen, die uns in Christus bereitet sind, zu erkennen zuerst und dann auch uns im Glauben anzueignen, um darin zu leben. Darum geht es im Epheserbrief, Kapitel 6. Ihr kennt sicher einigermaßen den Inhalt des Epheserbriefes. Er beginnt damit, uns in drei Kapiteln zu beschreiben, was uns Gott in Christus bereitet hat, wozu wir in Christus geworden sind, was unsere Stellung, unser Teil in den himmlischen Örtern ist. Und dann am Ende des Briefes werden wir daran erinnert, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir diese Segnungen erkennen und auch praktisch uns aneignen können, um darin zu leben. Epheser 6, Verse 10 bis 20. Da wird dieser Kampf erwähnt und die Bewaffnung beschrieben, die uns gegeben ist, um diesen Kampf zu kämpfen. Übrigens, Brüder, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, ziehe dann die ganze Waffenrüstung Gottes und so weiter. Und ich gehe jetzt nicht darauf ein. Also dieser Kampf des Epheserbriefes ist nicht gemeint in 4. Mose. In 4. Mose geht es um die Verteidigung, um die Bewahrung des Zeugnisses Gottes. Es ist der Kampf für die Wahrheit des Evangeliums. Es ist der Kampf für die im Wort Gottes uns geoffenbarte Wahrheit, die von allen Seiten angegriffen wird. Und von diesem Kampf reden die Briefe der Apostel, von diesem Kampf lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Von diesem Kampf ist gestern einiges gesagt worden schon, wie die Wahrheit des Evangeliums angegriffen wird. Und diese Wahrheit muss verteidigt werden um jeden Preis. Da müssen wir auch bereit sein, etwas zu riskieren. Wer für die Erhaltung der Wahrheit kämpft, wer für das Evangelium kämpft, exponiert sich. Du stellst dich geschützen bloß, sage ich dir. Wenn du anfängst, Stellung zu beziehen für den Herrn, für sein Wort und Irrtum abzulehnen, dann wirst du merken, das ist ein Kampf. Du machst dich nicht beliebt bei sehr vielen. Du wirst angegriffen werden. Du wirst viel Unangenehmes erleiden müssen. Aber dieser Kampf ist uns verordnet und dieser Kampf ist es gewiss wert, gekämpft zu werden. Sollen wir denn nicht darum ringen, dafür kämpfen, dass diese großartigen Heilswahrheiten, ja diese großartigen Heilstatsachen, dass Gott in dieser Welt seine Heiligen hat, dass er diese Heiligen um sich geschart hat, dass er in ihrer Mitte wohnt, dass er sich in ihrer Mitte offenbart, sollen wir das nicht verteidigen? Ich will einige Verse dazu lesen aus dem Neuen Testament, Kolosser 2, Vers 1. Ich denke, dass wir uns das in unserer Zeit besonders in Erinnerung rufen müssen, in einer Zeit des Ausgleiches, in einer Zeit des Kompromisses, in einer Zeit der Bequemlichkeit. Eine Zeit, die Konfrontation scheut. Kolosser 2, Vers 1. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Also Paulus kämpft hier einen Kampf um die Bewahrung der Lehre in Kolosse und damit auch des Zeugnisses des Hauses Gottes. Denn in Kolosse begannen falsche Lehren einzudringen, und wenn diese Lehren sich ausgebreitet hätten, dann wäre innerhalb, ja wäre, es ist dann auch so geschehen. Ich war einmal in Kolosse, man kann die Ruinen von Kolosse noch sehen heute, ist nicht mehr viel übrig. Also das Zeugnis ist zerstört worden, es wurde angegriffen durch falsche Lehren, und falsche Lehren haben dieses Zeugnis unterwandert. Paulus kämpft darum, nicht nur er, auch andere. Wir lesen von einem Epaphras, der kämpft, der ringt für das Zeugnis in Kolosse, Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der für euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt. Ringen, kämpfen in den Gebeten, auf dass ihr steht vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes, dass ihr erkennt, was Gott gesagt hat, was Gott will, was seine Gedanken sind, und dass ihr die fremden Gedanken abweist. Dann 2. Timotheus Kapitel 1, Verse 8 und 9, und Kapitel 2, Vers 3. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Leide Trübsal mit dem Evangelium, nämlich im Kampf für die Verteidigung und Ausbreitung des Evangeliums. Dann Kapitel 2, ich lese von Vers 1 an. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hier also das Glaubensgut. Und das gilt es zu verteidigen. Vers 3, nimm teil an den Trübsalen. Als ein guter Kriegsmann, Jesu Christi. Timotheus war also einer, der sich hatte mustern lassen und sich hatte einfügen lassen in die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Judasbrief, Kapitel 3, Vers 3, Judasbrief, Vers 3, Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Hier haben wir einen, der ist ein Levit und ein Streiter. Zuerst wollte er einen Levitendienst tun, einfach sie unterweisen und sie so in ihrem Glauben erbauen. Aber dann merkte er, nein, die Notwendigkeit ist jetzt zu kämpfen. Ich war genötigt, euch zu schreiben, euch zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der Glaube ist natürlich nicht der persönliche Glaube, durch den wir errettet werden, sondern die Glaubenslehre. Die Glaubenslehre, die uns von den Aposteln überliefert worden ist, und für diese Glaubenslehre zu kämpfen. Und er sah sich genötigt, die Empfänger dieses Briefes dazu aufzufordern. Wenn es damals nötig war, dann ist es auch heute nötig. Der ganze zweite Korintherbrief besonders ist ein Kampf für die Wahrheit, für die Verteidigung des Zeugnisses Gottes in Korinth. Das Zeugnis wurde angegriffen, die Wahrheit wurde angegriffen. Das geschah in Korinth, indem man die Person des Paulus angriff. Das macht man manchmal auf diesem Umweg. Nicht, dass man sagt, diese Lehre oder diese Botschaft ist falsch, sondern man sagt, schaut doch diesen Mann an. Was ist mit dem los? Mit dem stimmt auch einiges nicht. Müsst ihr nicht so ernst nehmen. Also es wurde das Zeugnis angegriffen in Korinth, und Paulus schreibt diesen zweiten Korintherbrief, um das Zeugnis zu verteidigen. Und er sagt in 2. Korinther 11, Vers 4, Vers haben wir gestern auch gehört übrigens, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ihr ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrügt ihr es gut. So ertrüget ihr es gut. Ein anderes Evangelium, ein anderer Geist, ein anderer Jesus. Und das sind Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Es wird das Wort Gottes, es wird das Evangelium, es wird das Zeugnis Gottes angegriffen und wir müssen es verteidigen. Ich denke, dass ich später noch einmal auf diesen Vers zurückkommen werde, in welcher Weise heute besonders ein anderer Jesus. 2. Korinther 11, Vers 4. In welcher Weise ein anderer Jesus und ein anderer Geist, ein anderes Evangelium heute gepredigt wird. Wo besonders der Feind ansetzt. Dann in 4. Mose 1 wird hier gesagt, dass Mose und Aaron die Israeliten mustern und die Häupter. Im Vers 5, dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen. Also diese stehen ihnen bei der Musterung. Vers 19, Vers 18 und 19 steht, und sie versammelten die ganze Gemeinde. Und so musterte, so wie der Herr dem Mose geboten hatte, so musterte er sie in der Wüste Sinai. Also es waren Mose, Aaron und diese Häupter der Stämme, die sie musterten. Mose war der von Gott berufene Mittler zwischen Gott und dem Volk. Er war der Anführer, der ihnen voranging. Er wird im 5. Mosebuch sogar genannt König in Jeschurun. In 5. Mose 33, Vers 5. Und er ward König in Jeschurun, als sich versammelten die Häupter des Volkes, die Stämme Israels allzumal. Wahrscheinlich auf Mose zu beziehen. Er war ja in auf alle Fälle der Führer des Volkes und darin ein Bild auf Christus als den Herrn, der seinem Volk vorangeht und der ein Anrecht darauf hat, dass sein Volk ihm untertan ist. Also Mose ist es, der mustert. Es ist der Herr, der es von uns fordert, dass wir uns von ihm einreihen lassen und platzieren lassen. Dazu ist der Herr gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche sowohl über Tod als über Lebendige. Römer 14. Er hat uns erkauft und damit hat er ein Besitzrecht auf uns. 1. Korinther 6. 1. Korinther 6. Vers 19 und 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Das Volk ist erlöst worden. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Darum, weil wir erkauft worden sind um einen Preis, gehören wir nicht uns. Und wenn der Herr uns mustern will, ja, dann hat er einfach ein Anrecht darauf. Du gehörst mir, ich habe einen Auftrag für dich, eine Aufgabe für dich. Du sollst mitkämpfen, meine Kämpfe kämpfen. in dieser Welt. Mose mustert, Aaron mustert auch. Aaron als hoher Priester ist ein Bild auf den himmlischen hohen Priester, auf Jesus Christus, der uns als unser hoher Priester beisteht, uns stärkt, uns befähigt, uns ermuntert. Das heißt, dass wir nie überfordert sind. Der Herr fordert und der Herr befähigt. Der Herr erwartet von uns Gehorsam, aber er steht uns auch bei und er stärkt uns und er sorgt durch seinen hohen priesterlichen Dienst dafür, dass wir nicht verzagen. Und das soll uns auch ermuntern. Und dann haben die Häupter, also die Führer in Israel, Häupter der 12 Stämme, haben sich beteiligt an der Musterung. Und ist es nicht so, dass es häufig Vorbilder unter den Brüdern waren, die uns ermuntert haben, die uns auch geholfen haben, unseren Platz zu erkennen und unseren Dienst zu tun? Wir denken an einen Mose, wie er dafür sorgte, dass Josua zu dem wurde, was er dann war. Wir denken an einen Paulus, der seinen Timotheus hatte. Und viele von uns haben auch solche geistlichen Vorbilder, Väter gehabt, die ihnen darin Ermunterung, Beistand, Wegweisung und Hilfe sein konnten. So hat also Gott das Volk gemustert. Und dann in Kapitel 2 sehen wir, wie er das Volk ordnet, an seinen Platz setzt. Kapitel 2, wir lesen die Verse 1 bis 9. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Panier, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, dem Zelte der Zusammenkunft gegenüber, sollen sie sich ringsum lagern. Und zwar die gegen Osten, gegen Sonnenaufgang Lagernden, das Panier des Lagers Judas nach ihren Heeren, und der Fürst der Söhne Judas, Nachschon, der Sohn Amminadabs, und sein Heer und ihre Gemusterten, 74.600. Und die neben ihm Lagernden, der Stamm Issachar, und der Fürst der Söhne Issachars, Nethanel, der Sohn Zuars, und sein Heer und dessen Gemusterte, 54.400. Und der Stamm Sebulon, und der Fürst der Söhne Sebulons, Eliab, der Sohn Chelons, und sein Heer und dessen Gemusterte, 57.400. Alle Gemusterten vom Lager Judas, 186.400 nach ihren Heeren, sie sollen zuerst aufbrechen. Also wir sehen, dass Gott das ganze Volk, das er gemustert hat, um die Stiftshütte anordnet, lagern lässt. Und zwar teilt er die 12 Stämme auf in 4 Gruppen, A 3 Stämmen. Ein jeder Israelit stand so in Beziehung zur Wohnung Gottes, aber es stand auch ein jeder Israelit in der von Gott gewollten Beziehung zu seinem Nächsten, zu seinem Nachbarstamm, zu dem, der ihm am nächsten war, und es hat dann jeder seinen Platz in seiner Familie, in seinem Vaterhaus. Und genauso hat der Herr uns mit sich verbunden durch die Wiedergeburt. Wir gehören ihm, wir sind ihm untertan, er ist unser Haupt. Und dadurch hat er uns auch in Beziehung gesetzt zu den Geschwistern, in der örtlichen Versammlung, wo du bist. Und auch die Versammlung, in der du wohnst, er hat dich in Nachbarschaft gestellt mit anderen Versammlungen. Und so stehen wir in Beziehungen auch zueinander. Und all das geht aus von dem Gott, der in ihrer Mitte wohnt. Die Stiftshütte in der Mitte und rundherum von ihm platziert lagern die 12 Stämme. Das muss ein großartiger Anblick gewesen sein. In der Wüste zu sehen die Wohnung Gottes und rundherum nach Gottes Willen gelagert die 12 Stämme. Dann heißt es, dass ein jeder sich lagert bei seinem Panier. Was ist das Panier? Nun, das Panier ist ein Feldzeichen. Ein Feldzeichen, eine Fahne, die vorangeht, die jemand trägt im Kampf, der vorangeht. Das Feldzeichen, was ist denn unser Feldzeichen? Wer ist unser Panier? Ja, wir schlagen auf 2. Mose 17. Vers 15. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen der Herr, mein Panier. Nachdem die Israeliten diesen erfolgreichen Kampf gegen die Amalekiter gefochten hatten. Der Herr ist mein Panier. Dann schlagen wir auf Jesaja, Kapitel 11, Vers 10. Jesaja Kapitel 11, Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tage, der Wurzelspross Isais, das ist der Messias, welcher dasteht als Panier der Völker. Er wird eines Tages der große Sammler der Völker sein, die werden sich eines Tages um ihn scharen. Jesaja 11, Vers 10, bitte.
Bei mir stand nur Zeichen.
Zeichen, ja.
Als Zeichen für die Völker.
Ja. Panier, hebräisch Nes, das ist das Kampfzeichen, das römische Signum, das man vorantrug. Dann Jesaja 31, Verse 8 und 9. Und Assyrien wird fallen durch ein Schwert nicht eines Mannes und ein Schwert nicht eines Menschen wird es verzehren. Und es wird vor dem Schwerte fliehen und seine Jünglinge werden frompflichtig werden und sein Fels, also der Fels der Assyrer, wird vor Schrecken entweichen und seine Fürsten werden vor dem Panier verzagen. Das ist der Gott Israels, der für Israel streitet. Der Herr selbst also ist ihr Panier. So sehen wir, dass einerseits das ganze Volk ist ausgerichtet auf die Stiftshütte, auf den Gott in ihrer Mitte wohnt. Und das gilt für unser ganzes Leben. Der Herr ist unser Zentrum. Er ist das Zentrum des Volkes Gottes. Er ist die Mitte des Volkes Gottes. Aber er ist auch unser Bezugspunkt in unserem engeren Kreis der Beziehungen, in dem wir stehen. Er ist unser Panier. Und als unser Panier ist er der, der uns vorangeht im Streit. Und wir können wirklich sicher sein, dessen können wir sicher sein, wenn wir nach den Ordnungen und Gedanken Gottes leben und uns versammeln und wenn wir diese Gewissheit haben und es auch zutrifft, dass der Herr in unserer Mitte wohnt, dann dürfen wir dessen gewiss sein, wenn wir in seinem Namen für die Verteidigung seines Zeugnisses kämpfen, dann kämpft er für uns. Denn es ist sein Haus, es ist seine Sache, es ist seine Ehre. Dann ist er wahrlich unser Panier, dann ist er der, der vorangeht und vor dem die Feinde Gottes zurückweichen. Wir lesen das in 4. Mose 10. In 4. Mose 10. Vers 35. Es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, stehe auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Die Hasser, die Mächte der Finsternis, die das Zeugnis Gottes hassen und zerstören wollen und die auf alle möglichen Arten versuchen einzudringen und dieses Zeugnis anzutasten, dieses Zeugnis zu verderben, die sich natürlich der Menschen bedienen, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Feinde Gottes müssen vor der Gegenwart Gottes zurückweichen. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Pause mal. Wann haben wir genau angefangen?
Noch ein paar Minuten.
Ja, ein paar wenige Minuten. Ah, doch noch. Beachten wir hier die Reihenfolge in 4. Mose 2. Die Kinder Israels sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Panier, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser. Also das haben wir jetzt gehört. Und dann dem Zelte der Zusammenkunft gegenüber sollen sie ringsum lagern. Es werden alle Stämme in diese Dreiergruppen eingeteilt und dem Zelt der Zusammenkunft zugeordnet, die das Panier des Lagers Juda im Osten, Vers 3, dann im Vers 10 das Panier des Lagers Ruben gegen Süden, dann im Vers 18 das Panier des Lagers Ephraim nach ihren Heeren gegen Westen, Vers 25 das Panier des Lagers Dan gegen Norden, also von allen vier Seiten. Und Gott platziert sie so, dass das Zeugnis vollkommen von allen Seiten geschützt ist. Aber es beginnt damit, dass sein Volk ihm, Untertane, sich von ihm platzieren lässt. Wir lesen im Neuen Testament, dass die vom Herrn gegebenen Gaben und Dienste, dass er sie verteilt, und er verteilt sie so, dass sein Werk vollkommen wachsen und gedeihen kann und dass es nach allen Seiten geschützt werden kann. Aber was steht am Anfang? Am Anfang steht 1. Korinther 12, eine lange Aufzählung von Gaben und Diensten. Aber was steht am Anfang? Vers 3, deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geiste Gottes redend sagt, Fluch über Jesus, niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Wenn er Herr ist, und das bewirkt der Geist Gottes, dass wir das erkennen und uns ihm unterordnen, weil er Herr ist, dann kann er platzieren und dann werden die Geschwister von ihm zueinander in Beziehung gesetzt. Dann ist Harmonie. Und es ist wirklich so, aller Mangel, alle Disharmonie, alle Unordnung, alles Geschrei, das in den Versammlungen vorkommt, liegt daran, dass Eigenwille da ist. Das ist ganz einfach so. Dass das Haupt nicht ordnet. Dass nicht jeder in Beziehung gesetzt ist zum Herrn selbst, zu seinem Wohnort, sondern dass viel Eigenes da ist. Es ist eine beschämende, demütigende, leider traurige Realität. Das Gleiche in Epheser 4. Bevor in Epheser 4 von den Gaben gesprochen wird, also bevor sie aufgezählt werden und genannt werden, Epheser 4, Vers 8, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Er ist der Erhöhte und er hat die Seinigen an sich gebunden. Wir sind seine Gefangenen, Sklaven, Knechte Jesu Christi. Und wenn das der Fall ist, dann kann er setzen. Vers 11. Er hat die einen gesetzt oder gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Das ist Levitendienst. Und dann Vers 14. Das ist der Dienst der Krieger. Auf dass sie nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger, sondern Irrtum.